For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Mein heutiger Gast, den habe ich schon vor ein paar Wochen eingeladen. Natürlich wird dieser Podcast im Voraus geplant. Und der Hintergrund war eigentlich, und das tun wir natürlich auch, über die nahende Wahl in den USA zu sprechen, weil er ist einer der Bundestagsabgeordneten, der eine große Beziehung in Richtung USA hat, der da gelebt hat, gestudiert hat, glaube ich, und viele, viele Dinge sich sehr gut auskennt, in verschiedenen Rollen, die muss er nachher mal erklären, in verschiedenen Rollen auch im Bundestag eine Rolle spielt in Sachen USA. Auch tatsächlich da war beim Parteitag der Republikaner, also das live alles erlebt hat und uns alles mal erzählen kann in Sachen Kamala Harris und Donald Trump. Und kann man da wirklich jetzt Parallelen ziehen, eventuell sogar nach Deutschland hin, wie das einige tun, die sagen, Deutschland braucht den Kamala Harris-Moment. Darüber sprechen wir auch. Aber natürlich kann ich jetzt nicht in diesem Podcast in dieser Woche gehen, in der so viel passiert ist, in der der Grünen-Vorstand zurückgetreten ist, in der Vorstand der Grünen-Jugend zurückgetreten ist, um die Partei zu verlassen, ohne auch darüber zu sprechen. Ich freue mich, dass Metin Hagverdi hier ist, Bundestagsabgeordneter. Und einmal kurz Herr Hagverdi noch mal erklären, mehrere Rollen, die Sie haben im Bundestag in Sachen USA, die ist gar nicht so einfach zu erklären. Deshalb versuche ich es nicht und würde Sie bitten, dass Sie es einmal machen, Ihre drei Rollen in Sachen USA zu erklären.
Ja gut, erstmal moin und vielen Dank für die Einladung. Das sind drei Rollen, die sozusagen aus der Organisation des Bundestages herausrühren. Also einmal die Parlamentariergruppe USA-Deutschland. Das ist so eine Gruppe, die von allen Fraktionen besetzt wird. Also sind alle Abgeordneten von allen Fraktionen drin vertreten, wo dann jede Fraktion ein Vorstandsmitglied bekommt, wo ich dann das Vorstandsmitglied für die SPD-Fraktion bin. Dann gibt es ein Gesprächskreis USA-Nordamerika SPD-fraktionsintern. Mhm. Der ist mal gegründet worden 2001 beim Irakkrieg, als es da auch Probleme gab der internen Kommunikation. Und dann gibt es noch die Berichterstattung, ganz normal, sage ich mal, im Bundestag, als Bundestagsabgeordneter, als Mitglied des Europaausschusses, nämlich der Berichterstatter für USA und Nordamerika. So, und das hört sich alles ziemlich ähnlich und gleich an, aber es ist dann im Detail dann doch unterschiedlich.
Wie lange haben Sie in den USA gelebt?
Insgesamt nur 2 Jahre. Ich bin ein Jahr zur Highschool gegangen in Südkalifornien. Das ist jetzt schon lange, lange her, also nach meiner 10. Klasse hier. Und dann habe ich im Mittleren Westen ein Jahr Jura studiert. Das ist auch schon sehr, sehr lange her.
Okay, das zur Einordnung, wie gesagt, und da kommen wir gleich drauf auf alle Fragen in Richtung. Der 5. November rückt echt immer näher, ist fast ein guter Monat. Aber erstmal möchte ich natürlich von Ihnen wissen, wie war das in der Bundestagsfraktion der SPD? Wie haben Sie davon erfahren, dass die Grünen-Spitze zurücktreten? Auch für Sie ist es wahrscheinlich überraschend gewesen, hat sich gar nicht angedeutet.
Nee, hat sich, also wenn jetzt einige sagen, sie hätten das geahnt, also ich habe es nicht geahnt und alle um mich rum auch nicht. Das war, ja, wir haben am Dienstag Fraktionssitzung gehabt, und es war ja davor schon klar, dass das passieren würde. Ich saß schon in Sitzungen zusammen mit, im haushalterischen Sitzungen mit meinen grünen Verhandlungspartnern. Die waren schon alle abgelenkt und waren da schon während der Sitzung dann, wie das eben mit den Medien heutzutage möglich ist, in der Sitzung mit Earpods im Ohr und waren ganz woanders und haben das da verfolgt. Ja. Also das hat die, glaube ich, gut durchgerüttelt. Es ist immer schwer es ist ja, einerseits ist es nicht unsere Partei, ja, was geht uns das an? Wir sind die Beobachter, andererseits sind wir natürlich in der Ampel zusammen und wir gucken schon, ob das jetzt läuft oder nicht läuft. Das ist erstmal deren Bier sozusagen, solange es nur positive Auswirkungen auf die Ampel hat, kann man ja so formulieren.
Das wird sich zeigen. Ich finde ja immer interessant, ich bin ja jemand, der von Rücktritten, auch von Politikern in der Regel wenig hält. Und ich begründe das auch immer so, wenn man was in der Politik werden will und was durchsetzen will, dann schafft man das in der Regel nicht, indem man zurücktritt. Es gibt zwei sehr prominente Beispiele. Der eine ist Olaf Scholz, der mehrere Gründe gehabt hätte, in seiner politischen Karriere zurückzutreten. Wir erinnern uns an G20 in Hamburg. Da wären wahrscheinlich viele andere Politiker zurückgetreten, er nicht. Wir erinnern uns an den missglückten Versuch, SPD-Vorsitzender zu werden. Da hätten viele andere gesagt, macht doch euren Kram alleine. Das ist der eine. Und der andere ist Friedrich Merz. der nun mehrere Gründe hatte, einmal sich aus der Politik ja schon verabschiedet hatte und auch jetzt hätte zurücktreten können, die zwei Male, wo er nicht CDU-Vorsitzender geworden ist. Deshalb, also ich bin gar nicht sicher, ob diese Hoffnung, die die Grünen in den Rücktritt von Omid Nuripur und Ricarda Lang legen, ob die überhaupt berechtigt ist. Und ob es nicht falsch ist, oder ob man sich nicht Gedanken machen muss, wenn man zurücktritt und plötzlich dann Komplimente bekommt und Lob bekommt von zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die sagt, das muss ich sagen, das nötigt mir Respekt ab. Das ist natürlich ein vergiftetes Lob.
Ja, in dem Fall ist es auf jeden Fall ein vergiftetes Lob. Aber grundsätzlich zurücktreten, das weiß ich nicht. Da gibt's wahrscheinlich solche und solche Situationen. Nochmal, ich sag nichts zur internen Begründung der Grünen. Das ist deren Bier und nicht unser. Für die Zusammenarbeit in der Ampel ist interessant, ob da sozusagen, ob da Strömung und unterschiedliche Meinungen innerhalb der Grünen Partei besser aufgefangen und besser kanalisiert werden und besser ausgewogen werden in deren Laden, sodass es nicht sozusagen in die Ampel reinkommt, ja. Das gilt übrigens für die Grünen genauso wie für die FDP und wie für uns, ja. Also man muss schon den eigenen Laden zusammenhalten, damit das funktioniert, dann noch einen Kompromiss zu finden zwischendrin. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich aber auch den Grünen so, ja. Aber ob das denen jetzt besser gelingt, da stecke ich gar nicht tief genug drin. Also, das ist, jede Partei hat so seins und ihrs und jetzt sind die Neuen dran. Ich wünsche denen viel Erfolg. Ich bin mit Omi sehr gut klargekommen, weil ich verschiedene Arbeitsfelder mit dem zusammen hatte. Mit Ricarda Lang hatte ich nicht so viel zu tun. So, deswegen persönlich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Aber es ist nochmal, eine politische Entscheidung der Grünen, also who am I, also was soll ich dazu sagen?
Das stimmt. Interessant finde ich da immer noch die Geschlossenheit der SPD, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch diese Legislaturperiode. Klar. Die SPD bleibt geschlossen und ich dachte, neulich war ja Karl Lauterbach hier, der auch am Sonntag nochmal bei Karin Mioska war und nochmal wiederholt hat, dass Olaf Scholz ein sehr, sehr guter Kanzler ist. Nun müssen wir nicht immer hier, wenn ich Sie jetzt frage, ob ist Olaf Scholz ein guter Kanzler, dann alles andere, als wenn Sie sagen würden, ja, ist da, wäre überraschend und who am I, genau. Aber ist das nicht tatsächlich, da sagte Karin Mioska, sagte, glaube ich, dann zu ihm, dass es schon vernünftig wäre, sich sozusagen jetzt so eine Wagenburg um diesen Kanzler zu machen und sagen, okay, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, komme, was da wolle. Wird das so sein in der SPD? Oder täuscht der Eindruck, dass diese SPD auch in dieser Phase, auch mit diesen Umfragewerten, auch mit diesen Herausforderungen geschlossen bleibt?
Im Ergebnis schon, das ist so. Wobei das Bild Wagenburg gefällt mir nicht. Wagenburg ist ja so, wir schließen ab, wir sind drin, alles andere ist draußen und damit haben wir nichts zu tun. Das ist das falsche Bild. Wir wissen ganz genau, was draußen los ist. Das ist ja eine schwierige Situation. Aber Sie haben das eben angesprochen, die SPD so geschlossen in dieser Legislatur, wie wir sie vorher noch nicht erlebt haben. Das ist ja die kollektive Selbsterfahrung der gesamten Partei und auch der Fraktion. Nämlich, dass es gelungen ist, noch als Novabo noch Vorsitzender war, nachdem, also diese Kaskade von Entscheidungen, erst über den Parteivorsitz, dann über den Kanzlerkandidaten, dann die Wahl selber. In unserer Wahrnehmung ist das natürlich unsere Selbstwahrnehmung, die ist aber, glaube ich, auch richtig, ist, meine Herren, ist das geschlossen gewesen, ja. Also auch die Absprachen zwischen den fünf Großen. Die fünf Großen sind dann der Fraktionsvorsitzende, die beiden Parteivorsitzende, der Kanzler und der Generalsekretär. Dass das seitdem das so gut gehalten hat, können wir überhaupt diese Regierungsperspektive haben, anders als vorher so. Und das motiviert sehr, dass man zusammenbleibt, sehr zusammenbleibt. Übrigens auch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das ist ja nicht so, dass es alle ein Haufen ist, wo alle immer das Gleiche denken. Aber historisch gesehen in dieser Legislaturperiode war die Mutter des Erfolgs war diese Geschlossenheit. Das weiß, glaube ich, auch jeder.
Und dessen sind sich auch alle bewusst jetzt. Und deshalb verbessern Sie mich da, aber solche Diskussionen, die von außen an die SPD herangetragen werden, mit der Frage, ob nicht Boris Pistorius der bessere Kanzlerkandidat wäre, das ist eine Diskussion, die in der SPD überhaupt nicht geführt wird oder manchmal oder ganz wenig oder gibt's eigentlich gar nicht?
Na, die SPD besteht aus, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder wir jetzt haben.
Also ich rede jetzt über die Menschen in Berlin, also ich rede jetzt über die Fraktion.
Ja, klar redet man darüber, weil ja alle anderen darüber reden. Okay. Also in einer Fraktion wird über alles geredet, worüber auch im Land, also es gibt keine Wagenburg. Okay. Ja? Also es wird über alles geredet. Deswegen, ja klar, also aber ich für mich ist das eine Luxusdebatte. Ja, Mensch, toll, da trauen noch einige Leute dem Pistorius auch noch Kanzler zu. Ja, früher hatten wir die Debatte, wir haben niemanden in der SPD, dem man das zutraut. Die Wahrheit ist ja, wir haben immer zu jedem bestimmten Zeitpunkt, das kennen Sie ja auch, das Tagesgeschäft. Wir haben eine Ist-Debatte, wie es heute ist. So, und natürlich einem Jahr vor einer Wahl muss man ja so eine Prognose machen, wie es in einem Jahr sein wird. Und das ist natürlich das Schwerste, was es gibt auf der Welt, in die Zukunft zu blicken. Und da sind wir, glaube ich, mit Olaf Scholz ziemlich, ziemlich gut aufgestellt, weil wir ja ungefähr erahnen können, wie ein Wahlkampf und eine Spitzenkandidaturendebatte bei der Union, bei den Grünen, bei der AfD, ich weiß gar nicht, wie viele Kanzlerkandidaten es dann am Ende geben wird, 5 oder so, wie das laufen wird. Und die richtige Stärke, also das, was Olaf Scholz auszeichnet, das kommt natürlich erst hinten raus, ja, wenn er nicht den Laden zusammenhalten muss als Ampel. Das müssen wir jetzt machen. Wir müssen den Haushalt verabschieden. Wir müssen noch so ein paar Gesetze durchbringen. Wir sind ja noch gar nicht im Wahlkampfmodus, ja, wo alle zeigen können, guck mal, ich kann es besser als ihr. Der Merz muss noch gar nicht sagen, was er besser kann. Der muss einfach nur sagen, dass er alles doof findet. Aber es kommt ja irgendwann eine Phase, wo es einen Wettbewerb zwischen den Inhalten und den Personen der Parteien gibt. Und dann viel Glück, Friedrich Merz. Ja? Also in den USA würde man sagen, ja, ich warte auf die Debatte mit dir. Also auf dieses TV-Duell, ja, wie du da aussiehst.
Das ist natürlich das Interessante. Das ist ein Punkt, den man sich klar machen muss. Natürlich in dem Moment, wo mal 6 bis 8 Wochen bis zur Wahl sind, dann kann man alle Dämme fallen lassen, auch gegenüber den Ampelpartnern, was natürlich jetzt noch nicht geht.
Na, was ist denn unsere Erfahrung der letzten Wahlen? Also da müssen wir übrigens gar nicht die letzte Bundestagswahl nehmen, wo dieser Riesenwechsel kam innerhalb von 6, 7 Wochen. Das waren ja nicht mehr, das waren ja wirklich 6, 7 Wochen. Sondern Brandenburg ja genauso. Ja. Es sieht jetzt ja so aus, als sei der Dietmar Woidke da der strahlende Sieger gewesen und die SPD war da schon immer irgendwie bei 30%.
Vor 6, 7 Wochen waren noch bei 17% oder so.
Genau. Letzte Hamburg-Wahl, Sie erinnern sich, letzte Bürgerschaftswahl. Ja. Ja, wie sah es denn da aus, 2 Monate vorher? Ja? So, das heißt also, es spricht vieles dafür, dass das wieder auf den letzten Metern entschieden wird. Dafür spricht eigentlich fast alles, dass es auf den letzten Metern entschieden wird. Insofern ist es sehr problematisch, jetzt die Frage zu stellen. Wir haben jetzt hier Umfragewerte. Der eine wird besser gehalten als der andere. Und das dann aber die Linien fortzuzeichnen bis zum September nächsten Jahres, ist schon ziemlich schwierig. Ja? Deswegen, ja, kann sein, ist gut, dass wir ein paar Kabinettmitglieder haben, die dann auch sehr, sehr gut ankommen in der Bevölkerung. Das ist nicht falsch für die SPD, das ist gut.
Und das ist eine schöne Überleitung. Die Wahl in den USA ist deutlich dichter dran. Und trotzdem würden Sie auch sagen, auch die wird auf den letzten Metern entschieden?
Ja, die wählen ja schon, ne? Early Voting ist jetzt ja schon. Genau. Also während wir sprechen, wird ja, ich glaube, mittlerweile in 7 Bundesstaaten schon abgestimmt. Das ist jetzt auf der Zielgeraden, das stimmt. Wobei das eine völlig andere Dynamik ist, weil es eben so kurzfristig einen Kandidatenwechsel gegeben hat, wie das. Das ist ja total unüblich in den USA, weil man da sehr, sehr langfristige Pläne hat. Die Kampagne werden da viel, viel länger gefahren als bei uns. Deswegen ist so ein Kandidatenwechsel, bringt alles durcheinander, aber jetzt ist alles kurzfristig, klar.
Und jetzt denkt man aus deutscher Sicht, Kamala Harris ist da. Und dann hört man auf diesen amerikanischen Professor, der alle Wahlen richtig vorhergesagt hat, außer die Wahl mit Al Gore, glaube ich. Also einmal der Fall. Und der sagt, es spricht alles dafür, dass Kamala Harris gewinnt. Und ich erlebe das jetzt so in Gesprächen mit Bekannten, mit Freunden, dass sie, das ist an uns vorbeigegangen und so. Und da muss man zwischendurch Sie als Experte, als jemand, der sich auskennt, sagen, Leute, gar nichts ist entschieden.
Nee, natürlich, selbstverständlich ist nichts entschieden. Also das ist ein super enges Rennen. Was man aber sagen kann ist, Sie haben es ja gesagt, dass ich war ja sowohl auf dem Parteitag der Republikaner als auch der Demokraten. Okay. Und zwischen diesen beiden Parteitagen oder Nominierungsshows, so muss man das ja richtig sagen, Parteitag ist ja wahrscheinlich das falsche Wort, zwischen diesen beiden Nominierung lag ja die Entscheidung, dass Joe Biden aussteigt und Kamala Harris die Kandidatin wird. Und ich kann mich genau erinnern, ja, dieses emotionale, dieses Gefühl auf dem Republikaner-Parteitag, wir haben gewonnen. Ja? Tucker Carlson hat das sogar am ersten Tag des Parteitags öffentlich gesagt, wir haben gewonnen.
Das war ja kurz nach dem Attentat auf Trump, wo man schon dachte, das alles ist entschieden.
Zwei Tage nach dem Attentat, 2 Wochen nach dieser Presidential Debate, nach diesem TV-Rededuell zwischen Biden und Trump, wo man vorsichtig sagen muss, das ist nicht gut gelaufen für Biden. Man kann sagen, es ist völlig katastrophal gelaufen. So, und da war die Stimmung bei den Demokraten völlig depressiv. Wir haben verloren, da kann man gar nichts mehr machen. Also wirklich, wir geben auf. Also übrigens nicht nur die haben das gedacht, auch die Spenderinnen und Spender, die großen Geldgeber haben das gedacht, die Medien, die Öffentlichkeit insgesamt. So, und das ist gedreht worden. Also diese Depression ist nicht mehr da. Aber das Wahlergebnis selber, das kann ich Ihnen sagen, aus verschiedenen Gründen, das ist überhaupt nicht gelaufen, das ist super eng. Das liegt an der Polarisierung in der Bevölkerung, also dass es da zwei große Gruppen gibt. Das liegt aber auch am Wahlrecht, dass es sehr, sehr schwer ist, überhaupt Vorhersagen zu machen, weil ja ganz wenige Stimmen einen Riesenunterschied machen können. Deswegen, nee, das Ding ist noch gar nicht gelaufen, überhaupt nicht.
Wenn Sie müssten, wenn Sie jetzt müssten, Sie müssten jetzt sagen, wer gewinnt die Wahl, was würden Sie heute, Stand heute, wir nehmen den Podcast am 1. Oktober auf, er wird am 2. Oktober ausgestrahlt, was würden Sie sagen?
Ja, die Frage ist natürlich politisch vergiftet, weil man dann ja nachher daran festgehalten wird. Aber ich sage Ihnen, warum Kamala Harris das gewinnen wird, aus zwei Gründen. Mhm. Der erste Grund ist, sie wird nach den Zahlen, die ich so die letzten 4 Jahre verfolgt habe, den Bundesstaat Pennsylvania gewinnen. Mhm. Und sie wird nach den Zahlen, die ich so verfolgt habe, wahrscheinlich entweder den Bundesstaat Georgia oder den Bundesstaat North Carolina gewinnen.
Das sind diese berühmten Swing States, ne?
Das sind drei von den Swing States. Ja. Aber die beiden, wenn sie Pennsylvania gewinnen und einen Staat von den anderen beiden, halte ich es für dann nur noch für akademisch für möglich, dass ein republikanischer Kandidat Präsident wird. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, Herr Haider, ich lag bisher immer falsch. Ich lag falsch bei der Entscheidung, ob der Brexit, ob die Briten dafür stimmen. Ich lag falsch, ob Donald Trump der Kandidat wird für die 2016er Wahl. Ich lag falsch bei der Prognose, ob er als Präsident gewählt wurde. Ich lag da überall falsch. Deswegen ist es jetzt auch mal Zeit, dass ich einmal Recht habe und Kamala Harris es wird.
Kamala Harris, müssen Sie mal erzählen, die wird ja sozusagen jetzt als die Wunderwaffe, wobei Waffe darf man wahrscheinlich gar nicht mehr, aber als sozusagen die Wunderkandidatin präsentiert. Verbessern Sie mich, aber das war doch, wenn wir vor 2-3 Monaten gesprochen hätten über Kamala Harris, hätte man gesagt, ja, das ist ganz okay, was die gemacht hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sich vor Begeisterung auf die Schenkel geschlagen hätte.
2-3 Monate weiß ich nicht.
Okay.
Das ist ja alles noch nicht so lange her.
Stimmt.
Vor 2-3 Monaten gab es schon diese Umfragen, wie funktioniert die Vizepräsidentin im Gegensatz zum Präsidenten gegen Trump. Aber vor 6 Monaten wäre die Sache vollkommen klar gewesen. Sie ist eine der unbeliebtesten Politikerinnen und Politiker überhaupt des ganzen Landes gewesen und auch innerhalb der Demokratischen Partei extrem unbeliebt.
Warum?
Ja, darüber ist viel geschrieben und spekuliert worden. Das wissen wir nicht. Das wissen wir wirklich nicht. Da können wir wirklich nur spekulieren, weil es keine differenzierten Nachfragen gibt. Das kann an ihrem Portfolio liegen, dass sie im Weißen Haus hatte, dass sie sich da um die Grenze kümmern sollte und das irgendwie politisch ganz schwer zu gewinnen ist. An ihrer resoluten Art. Es könnte auch sein, dass einige Leute vielleicht immer noch Frauen gar nicht so gut finden in Spitzenpositionen. Könnte ja auch sein. Sie kommt von der Westküste. Es gibt immer noch ein großes Ressentiment im Rest des Landes gegenüber den Frauen und Männern aus Kalifornien, weil dann irgendwie Unseriösität unterstellt wird. Also unterschiedlich. Das ist schwierig zu sagen, aber wir haben stabile Umfragewerte, dass sie wirklich nicht gemocht wurde, auch von den eigenen Leuten nicht, bis mindestens Anfang diesen Jahres. Insofern ist das sehr, sehr überraschend, dass es sich jetzt so dreht.
Es hat sich dann schlicht gedreht, wodurch? Weil sozusagen die Hoffnung jetzt ist von den Menschen, die sie jetzt gut finden, das ist diejenige, die Donald Trump verhindern kann. Also ist das das gleiche Prinzip wie wir es vielleicht in Brandenburg erlebt haben, wo man sagt, es geht dann immer dann darum, da ist jemand, der verhindert werden muss. Einerseits ist es die AfD, andererseits ist es Trump. Und dann wird natürlich, das ist natürlich für Vorteil für diejenigen, der eben versucht, das zu verhindern.
Also wenn man die Vor- und Nachteile dieser Kandidatur Harris sieht, dann ist das einer der Vorteile, ja. Wobei alle Vergleiche mit Deutschland hinken daran. Wir leben alle in einem Mehrparteiensystem und denken Mehrparteiensystem und fühlen Mehrparteiensystem. In den USA sind zwei Dinge, die ändern das gesamte Spiel. Eigentlich sind es drei Dinge. Das eine ist, dass es ein Zwei-Parteien-System ist. Das ändert alles. Das zweite ist, dass es ein regionalisiertes Mehrheitswahlrecht ist, also Winner takes all in den einzelnen Bundesstaaten. Nur deswegen reden wir ja über die Swing States.
Genau.
Und das dritte ist das Geld, das eine enorme Rolle in dem Wahlkampf spielt. Und diese drei Faktoren machen jeden Vergleich sehr, sehr schwer, fast sinnlos, fast sage ich. Vielleicht kann man sich ein paar Sachen abgucken. So, Harris hat den Vorteil, wie jede Kandidatin und jeder Kandidat, sie ist gegen Trump. Die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung ist gegen Trump. Die Zahlen sind völlig stabil. Er hat noch nie eine Mehrheit gehabt, im Sinne von, dass man einfach nur durchzählt, wie viele Amerikaner und Amerikaner für und gegen ihn sind. Das heißt, alle finden das toll, wenn jemand, eine Person, gegen ihn startet. Stellen Sie sich das Ganze im Mehrparteiensystem vor. mit drei konservativen Parteien, drei Mitte-Links-Parteien, eine ganz rechte, eine ganz linke, irgendwie so aufgeteilt, dann würde die Sache ja ganz anders aussehen. So, deswegen, sie monopolisiert natürlich auch das Anti-Trump-Lager auf sich. Dann muss man sagen, ist das aus strukturellen, rechtlichen Gründen für sie gelaufen, weil sie Vizepräsidentin war. Da gab es sehr viele formelle Argumente, dass man, wenn man so kurz wechselt, dass man nur auf sie wechseln kann, schon aus rechtlichen Gründen. Und dann muss man sagen, hat sie es durch sehr, sehr kluge politische Schritte geschafft, innerhalb aller kürzester Zeit die Mehrheit des demokratischen Establishments auf ihre Seite zu bekommen. Das ist etwas, was man in der Vergangenheit immer vermeiden wollte in der Demokratischen Partei, weil man da den großen Streit vermutet hat, den großen Richtungsstreit. Man darf nicht vergessen, diese Partei ist jetzt riesengroß, ja. Das ist das gesamte Anti-Trump-Lager von ganz, ganz links außen, sozialistische Arbeiterpartei, sage ich mal, bis ganz, ganz rechts in die Mitte und darüber hinaus ehemalige konservative, republikanische Wähler, die jetzt nicht mehr mit Trump gehen wollen, die alle unter einen Hut zu kriegen, ist wirklich schwierig. Und deswegen gab es immer die Sorge, dass der Laden einem um die Ohren fliegt, wenn man dann eine offene Kandidatendebatte hätte. So, das ist hier aber sehr, sehr gut gelungen, das zu unterbinden. Und deswegen hat sie jetzt eine konsolidierte Position. Und im Übrigen, das muss man so sagen, sie hat seitdem Joe Biden von seiner Kandidatur zurückgetreten ist, würde ich sagen, keinen einzigen Fehler gemacht. Also weder einen großen noch einen kleinen, also wirklich gar keinen Fehler. Genau. Und normalerweise besteht eigentlich so eine Kampagne daraus, beim Schach, also wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. So ist das. Und sie macht einfach bisher gar keinen Fehler.
Aber das ist ja die Frage, ob man doch was lernen kann, zum Beispiel als Friedrich Merz. Was sie nicht macht aus meiner Sicht, was sie ganz wenig macht, ist, sie äußert sich ja kaum, oder? Sie gibt quasi keine Interviews, sie hat dieses eine Duell gehabt. Ich weiß nicht, kommt jetzt noch ein zweites anscheinend, ne? Oder?
Kommt gar nicht mehr, ne? Heute Nacht kommt das Vizepräsidentenkandidatenduell, das ist heute Nacht. Aber es ist noch nicht ganz aus. Aber ich halte es für politisch extrem unwahrscheinlich, dass es noch ein zweites Kandidat
gibt. Aber das ist ja interessant, diese Variante. Und ich Friedrich Merz gibt Interviews und so. Aber mein Gefühl ist auch, dass er genau das macht, was Sie gerade beschrieben haben. Nicht zu viel machen, bloß keine Fehler machen. Weil Friedrich Merz ist jetzt irgendwo über 30% mit der CDU. Wenn der keine Fehler macht, dann wird es sehr schwer, dass die CDU nicht stärkste Partei wird. Also er muss schon Fehler machen. Es reicht nicht, dass die anderen so überzeugend sind. Ist das eine Strategie?
Ich weiß wieder nicht, ob der Merz-Vergleich zählt, wegen mehr Parteiensystem und, also zwei Unterschiede, mehr Parteiensystem in Deutschland und vor allem, wir haben in einem Jahr Wahlen. In den USA ist ihre Kandidatur, Harris-Kandidatur und der Wahltag, das sind ein paar Wochen nur gewesen. Wenn Sie sich anschauen, wie normalerweise amerikanische Kampagnen zusammengesteckt werden, die laufen noch viel, also die sind, wenn sie kurz sind, gehen sie eineinhalb Jahre. Normalerweise gehen die zwei, meistens drei oder vier Jahre, weil man einen enormen Vorlauf braucht. Und was man normalerweise, wollen wir mal die inhaltliche Debatte nehmen, die noch die leichtere ist sozusagen, wofür steht der Kandidat, wofür steht die Kandidatin, würde man normalerweise erstmal Testballon starten, bis man so einen Slogan hat wie We are not going back, der jetzt ja offensichtlich sehr gut funktioniert für die Harris-Kampagne. Der ist ja neu, den konnte ja Biden nicht so bringen, muss man vorsichtig, zumindest sehr schwer vorstellbar. So, den hätte man unter normalen Umständen irgendwann mal Ende letzten Jahres getestet irgendwo. Irgendwo im Feld, irgendwo Auswertung, wie Wählergruppen darauf reagieren, Fokusgruppen. Das hätte man genau analysiert, wie das bei Jung, Alt, Schwarz, Weiß, Nord, Süd, Ost, West funktioniert. Diese Zeit hatte man gar nicht. Das heißt, die Kampagne ist da ein extrem großes Risiko gegangen, überhaupt irgendwie eine Art von Konkretisierung zu schaffen. Das sehen Sie besonders deutlich bei den Punkten für die Wirtschaft in den USA, weil das ein schwieriger inhaltlicher Diskurs ist, was eigentlich das genaue richtige Instrument ist, wenn Sie eine hohe Inflation haben, hohe Preise, wie Sie gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln, gleichzeitig die Preise nicht. Das ist eine volkswirtschaftlich schwierige Frage. Dass man sich da ganz vorsichtig rantastet, wenige Interviews gibt, möglichst unkonkret bleibt, aber konkret genug, um dann eben noch die eigenen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren und die Wechselwähler anzusprechen. Das ist eine Kunst, die normalerweise über 10, 12, 16 Monate praktiziert wird und hier ist das in wenigen Wochen. Also deswegen ist es auch überhaupt nicht sicher, ob Harris damit durchkommt, denn sie hat alle Argumente auf ihrer Seite, bis auf eins. So, sie hat alle, sie ist die neue, sie ist die neue frische Kandidatin. Ja. Sie hat diesen riesigen Impuls, dass sich wieder Menschen für Politik interessieren. Die dachten, Mensch, jetzt sind da wieder zwei alte Männer, die gegeneinander antreten wie früher.
Das sie fühlt ist jung, sich, sie ist eine Frau,
so,
genau.
Es fühlt sich so ein bisschen an wie Bush gegen Clinton irgendwie, obwohl das irgendwie nicht die gleiche, aber das irgendwie, so, jetzt kommt wirklich was Neues und so. Da kommen ja auch neue Leute, die sich interessieren für Politik ran. Die Geldgeber, sehr wichtig in den USA, interessieren sich für das Rennen, geben ihr mehr. Und auch nicht nur die großen Geldgeber, sondern auch die kleinen in der Fläche, also normale Leute, die 10 oder 50 Dollar spenden, das sind riesige Zahlen, das spricht alles für sie. Was gegen sie spricht, ist eben die kurze Zeit. Das ist ein riesengroßer Nachteil in der amerikanischen Kampagnenführung, dass man so wenig Zeit hat. Man kann nichts, wie die sagen, reflexiv testen. Mal einen Werbespot ausstrahlen, gucken, wie der ankommt, Wählerinnen und Wählerbefragung im großen Stil. Die Wahlkämpfe werden da ja deutlich professioneller geführt als bei uns. Also da lässt man normalerweise gar nichts anbrennen und testet alles aus. Diese Zeit hat sie nicht. Deswegen ist das ein sehr riskantes Unterfangen. Und deswegen ist sie auch so lange so unkonkret.
Aber die Zeit, Fehler zu machen, ist halt auch kürzer.
Genau. Sonst spricht alles für sie.
Sie haben gesagt, Sie waren auf beiden Parteitagen, Nominierungsparteitagen. Die Republikaner, da stellt man sich vor, boah, die jubeln dann einem Typen zu, der im Duell sagt, irgendwie, die Flüchtlinge essen ihre Haustiere auf. Die essen nicht ihre Haustiere auf, sondern die Haustiere der Amerikaner, weil sie so einen Hunger haben.
Der Bewohnerinnen und Bewohner in Springfield,
genau,
Ohio.
Ja. Genau. Und dann denkt man, was sind das für Menschen, die so einem, ich habe immer das Gefühl, wahrscheinlich ist das ein bisschen hochlesend, wie dumm muss man sein, um Donald Trump, was sind das für Menschen, wenn sie mit denen ins Gespräch gekommen sind, wenn sie die beobachtet haben, wahrscheinlich sind das auch völlig normale Leute, oder?
Also man muss unterscheiden, wer da zu so einem Parteitag geht. Das ist kein repräsentativer Durchschnitt der republikanischen Wählerinnen und Wähler oder der Parteimitglieder oder sonst wie, sondern da muss man schon Trump-Fan sein, wenn man da hingeht. Also insofern hat er den Laden da 100%ig hinter sich. Und ja, Sie haben recht, das sind normale Leute. Das sind ziemlich normale Leute. Also mich erinnert das immer an ein Gespräch, das ich mit auf einer Trump-Rallye, das ich jetzt ein paar Jahre her geführt habe, in Ohio zufällig, wo ich mit Menschen gesprochen habe. Da waren wir auf dem Höhepunkt, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, der Handelsauseinandersetzung, wo es um Tarife ging, wo es um Zölle ging und wo Donald Trump regelmäßig in seinen Reden eingebaut hat, wo er die Kanzlerin beschimpft hat. Das hörte sich ungefähr so an wie, hey Angela, pay your bills und solange kannst du hier keine Autos verkaufen. Also sehr, sehr hemdsärmlich und sehr persönlich und anmaßend. Und ich saß dann da in diesem Stadion mit diesen ganzen Trump Verrückten, würde ich mal sagen. Und die hab dann gefragt, wie es hier so finden und so weiter. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann merken die ja, dass ich aus Deutschland komme. Und die sind begeistert von den Deutschen. Die finden die ganz toll. Deutschland hat immer noch eine... Das Bild der USA ist ja während der Trump-Jahre als Präsident ist ja ins Bodenlose gefallen. Das Vertrauen in die USA, diese ganze transatlantische Freundschaft, das ist ja alles sehr, sehr in den Keller gegangen, die Zahlen. In den USA war das nicht so. Das geht also komplett an denen vorbei. Und die haben, toll, ja, mein Großvater war in Frankfurt stationiert, diese ganzen Geschichten, die Amerikaner erzählen mit Deutschland und so weiter. So, aber wenn man dann einmal sagt, übrigens, der Typ da vorne, dem du gerade zujubelst, er will gerade einen Handelskrieg mit uns anfangen, der uns richtig viel Geld kostet, da ging es ja um die deutsche Automobilindustrie und so weiter, aber dann ist das Gespräch sozusagen inhaltlich beendet, weil es dann nicht mehr um eine inhaltliche Positionierung geht, sondern das ist Kritik an der Person Trump. Und dann ist es vorbei. Das ist eine persönliche Beziehung, wo niemand zwischenkommt. Nie. Ich darf nicht sagen quasi religiös, weil das nochmal ganz was anderes ist, aber das ist ja anders beschrieben worden als Kulturkampf und so weiter. Aber das ist auf seine Person bezogen, der Kulturkampf. Deswegen ist das jenseits von rationalen Argumenten.
Genau, und das ist in mich interessant, weil du dann an den Punkt kommst, der dann doch wieder auch für den deutschen Wahlkampf wichtig sein soll. Mir hat das jemand mal erklärt, dass die Popularität von Trump halt unglaublich viel mit Emotionen zu tun hat. Und da gibt es so ein schönes, das lernt man, wenn man Journalist wird, zumindest ich habe das gelernt, wenn ein Leser sich aufregt über etwas, was in der Zeitung stand, dann macht es wenig Sinn zu argumentieren, dass das alles stimmt und ganz nüchtern zu bleiben und nur auch sozusagen auf dieser nüchternen, nachrichtlichen Ebene zu sein. Du erreichst ihn nur über die Emotionen. Das heißt, du musst erstmal sagen, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Wir wollten nicht, dass sie sich darüber aufregen. Das haben wir wirklich nicht gewollt. Dann hast du vielleicht eine Chance, ihn zu kriegen.
Ja.
Aber du dringst mit den Nachrichten, mit den Fakten, das ist ja ähnlich, was Sie gerade beschrieben haben, dringt man nicht durch. Und es kommt hinzu, dass Informationen ohne Emotionen quasi nicht funktionieren. Das heißt, wenn Sie ein Politiker sind, der darauf setzt, also quasi nicht, das ist rein...
Darf ich das an einem Beispiel der Republikanischen Partei ein bisschen differenziert betrachten? Also erstens, Sie haben recht, Kamala Harris, ganz anderer Ton, was die Wählerbeschimpfung der Republikaner angeht. Also sie versucht, das abtropfen zu lassen, auch in Fragen, wie schlimm denn Donald Trump sei. Den Ball nimmt sie gar nicht auf. Sie sagt dann nicht, oh, der ist ganz, ganz schlimm, sondern sie macht das viel kürzer und kommt dann zu sich und ihrem Programm, genau um diese emotionale Distanz nicht zu erhöhen zu potenziellen Wählerinnen und Wählern. Aber nochmal, das, was auf dem RNC, also dem Parteitag der Republikaner, die Teilnehmer da, das war nicht repräsentativ für die Wählerinnen und Wähler. Im Zwei-Parteien-System ist es so, also ich schätze mal, Donald Trump wird am Ende mit 70, 71 Millionen Stimmen durchs Ziel gehen. Das ist jetzt mal so gemessen an dem letzten Mal. So. Davon sind mindestens 50 Millionen, denen ist das völlig egal, ob er kandidiert oder jemand anders kandidiert. Die wählen Republikaner fertig, bums aus. Aus unterschiedlichen Gründen. Traditionell, weil ihre Eltern Republikaner wählen, weil sie irgendwie in Landstrichen leben, wo sowieso nur Republikaner. Wenn es inhaltliche Positionen sind, ist es die Steuersenkungsdebatte. Mhm. Also es ist ihm gelungen, emotional, da haben Sie recht, die Menschen, die da im Stadion zujubeln und nicht Millionäre, sondern Milliardäre in ein Lager zu bringen. Ja, das muss man erstmal schaffen sozusagen. Ja, sozusagen die allerreichsten und Teile von wirtschaftlich nicht so erfolgreichen zusammenzubringen. Das geht nur durch diese emotionale Klammer. Aber es ist, nicht alle werden durch diese Emotionen angesprochen. Es gibt auch ganz klare One-Issue-Voter, religiöse Fundamentalisten, Leute, die Steuersenkungen wollen. Das ist in den USA traditionell, sind das ganz klare Silos. Das heißt, es geht um eine kleinere Gruppe als die gesamten Wählerinnen und Wähler. Und dann wird sehr, sehr differenziert nach Bundesstaaten und Kandidierenden. Und dann hat man diese
sehr komplizierten Kampagnen. Aber trotzdem spielt ja bei Donald Trump die Emotionalisierung dieses Wahlkampfes eine gigantische Rolle. Sonst sagst du nicht, dass Leute Haustiere essen. Und ich wollte da auf die Frage kommen, weil das ist etwas, was mir in der deutschen Politik in der Phase von Angela Merkel und dann auch, glaube ich, bewusst in der Kanzlerschaft von Olaf Scholz, der darauf gesetzt hat, dass er sozusagen ein männlicher Merkel ist, zumindest hat er das so formuliert, habe ich auch den Eindruck, dass die Emotionen von einigen Parteien rausgenommen worden sind aus der Debatte. Und wer hat die Emotionen wieder reingebracht? Die AfD und das BSW, oder? Und da muss man sich dann nicht als etablierte Parteien fragen, Moment mal, wir müssen mal daran denken, dass wir bei unserer ganzen Nüchternheit und Ausgewogenheit, alles gut, aber offensichtlich erreichen wir die Leute deshalb nicht, weil wir nicht an ihren Emotionen rankommen.
Das ist richtig, aber ich glaube nur in Teilen richtig. Also nehmen wir nochmal das Beispiel Trump. Der hat ja am Montag dieses Parteitags, stand er ja als Sieger der Präsidentschaftswahl fest. In den eigenen Augen, aber auch für viele andere politische Beobachter. Und das wurde durch Journalistinnen und Journalisten, der Ablauf des Parteitags ist immer gleich. Mhm. Es gibt so ein Vorglühen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwochabend wird dann der Vizepräsident, also in dem Fall J.D. Vance, nominiert und am Donnerstag der Präsidentschaftskandidat, also dann Donald Trump. Es ist schon am Montag vorher, obwohl das alles top secret ist, kommuniziert worden, es wird eine versöhnliche Rede.
Okay.
Es wird ein United-Rede sein. Es wird nicht dieses emotionale Beschimpfen der anderen sein, sondern es wird eine moderate Rede. Ich habe noch mit dem Wahlkampfmanager, mit seinem Hauptwahlkampfmanager Chris de la Vita gesprochen, noch am Dienstag vor der Rede. Der hat das dann noch ganz klar gesagt, wir werden einen anderen Donald Trump erleben, weil er schon gewonnen hat, weil er diese Bully-Position hat. Mhm. Und er wird jetzt an das amerikanische Volk appellieren als Ganzes und so weiter. Das ist ihm in Wahrheit 18 Minuten gelungen. Mhm. Und dann hattest du ihn zurück. Also mit anderen Worten, ja, der ist sehr emotional, aber er hat sich nicht im Griff.
Das stimmt.
So, und damit kriegt er eine Wählermobilisierung hin in seiner Gruppe, die enorm ist, wo er wahrscheinlich die Demokraten um Längen schlagen wird, was die Mobilisierung der eigenen Wähler angeht. Mhm. Aber die Ansprache von Wechselwählern wird extrem schwer und die drehen durch in der Wahlkampfberatung von Trump. Der reißt jeden Tag mit seinem eigenen Hinterteil alles wieder ein durch diese Überemotionalisierung. Das wollte ich mal einmal klarstellen. Das hat auch eine Kehrseite, insbesondere im Zwei-Parteien-System.
Aber es gibt auch eine Unteremotionalisierung.
Genau, für Deutschland ist das so. Ich will ja nicht den Scholz-Erklärer machen, aber es ist ja offensichtlich, dass der Kanzler eine Entscheidung getroffen hat, dass er bei diesen vielen außenpolitischen Veränderungen in der Welt und bei auch sehr vielen innenpolitischen Veränderungen. Das hat was mit dem Umstellen der Energieversorgung zu tun. Das hat natürlich was mit Geflüchteten zu tun, mit Menschen, die von außen hierher kommen, aber auch mit ganz allgemeinen wirtschaftlichen Situationen, wie wir sie jetzt gerade haben, Inflation. Dass der Fels in der Brandung nicht nur ein starker Mann in der Mitte sein muss, sondern der sachlich bleibt und emotional fast schon ein bisschen kalt wirkt. Übrigens, das ist er ja gar nicht. Also wir, die wir ihn kennen, wissen ja, dass er... Dass es auch eine Regierungsmethode ist, sich von anderen abzusetzen. Und ich will mal ganz kurz, weil Sie Friedrich Merz ansprechen. Es ist ja klar, dass ich jetzt nicht Mitglied des Friedrich Merz Fanclubs bin. Mhm. Ja? Trotzdem will ich mal so sagen, ich glaube, dass, ich sag das mal so, sprachliche Entgleisung von Friedrich Merz, denn es ist eine Entgleisung, ja, mein Zahnarzt in Wilhelmsburg ist in Afghanistan geboren.
Ja.
Ja, um das mal so zu sagen, ja, wenn ich einen Termin beim Zahnarzt will, das ist eine schwierige Lage.
Finde ich gar nicht. Also wenn ich Zahnschmerzen habe, ehrlich gesagt,
komme ich sofort dran. Wenn das in Teilen des Landes schwierig sein sollte, ja, dann stelle ich fest, dass mein Zahnarzt, wenn der nicht da wäre, dann hätte ich gar keinen bei mir in der Nachbarschaft. So, vielen Dank dafür. Übrigens, mindestens die Hälfte seiner Mitarbeitenden da in seinem Laden sind mit Migrationshintergrund, nur mal so am Rande. Und ich bin sehr froh, dass der da ist. Ich habe gerade eine Statistik gelesen im Land Brandenburg. 27% aller kassenärztlichen Zulassungen, aller Ärzte in Brandenburg haben Migrationshintergrund. Ja. Also mit anderen Worten, dann den rauszuholen, dass da die Leute auf die Termine warten.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Das hätte sich bei Trump härter angehört und noch rassistischer, keine Frage. Aber in der Sache ist es das Gleiche. Er will Emotionen wecken, um sozusagen zu seiner politischen Agenda eine Verbindung herzustellen. Mhm. Und das macht Olaf Scholz nicht. Punkt. Thema aus, beendet. Das werden Sie niemals hören.
Stopp, und aber das macht er nicht? Ja. Und dann gibt es aber die Geschichte, Sie haben gesagt, wenn man Olaf Scholz kennt und wenn die Türen geschlossen sind. Und das sind Sie in Hintergrundgesprächen, das ist, wenn man sich mit Olaf Scholz mal so trifft. Und das ist auch in der Bundestagsfraktion. Es gibt ja nicht umsonst dort irgendwie immer diesen Satz, es gibt den drinnen Scholz und es gibt den draußen Scholz. Das heißt, offensichtlich ist ja derjenige, der in der Bundestagsfraktion auftritt, jemand, von dem Sie sagen würden, wenn die Leute ihn erleben würden, würden Sie ein anderes Bild von ihm haben? Sie ihn so erleben würden, wie Sie ihn erleben?
Ich kenne das Bild mit drinnen und draußen, Olaf.
Genau.
Das Bild stimmt nicht ganz, sondern es ist ein vorwiegend drinnen Olaf, im Sinne von, dass er diese emotionale Kontrolle hat. Und das spielt keine Rolle, ob es in der Fraktion ist oder draußen. Ich erinnere mich an sehr, sehr emotionale Reden in der hamburgischen Bürgerschaft des Bürgermeisters Olaf Scholz. Nicht jede einzelne, die meisten waren da vom Blatt abgelesen runter. Aber immer wieder, das hing auch ein bisschen mit den unqualifizierten Angriffen der Opposition zusammen. Ich erinnere mich an sehr engagierte Elbphilharmonie-Debatten und mehr Innovation und mehr SPD. Da war sehr, sehr impulsiv, wirklich, also sehr emotional. Sowas hat er regelmäßig auch im Bundestag. Gucken Sie sich die letzte Haushaltsrede an.
Absolut.
Dann nimmt er sich da diesen großen Brocken an Papier, den legt er zur Seite, dann adressiert er Friedrich Merz 7 Minuten und dann kommt er aber wieder zurück zu dieser Rede. Also nee, das ist nicht drinnen und draußen Fraktion, sondern man sieht beides. Und ich glaube, ich bin ja nicht neutral, was Olaf Scholz angeht, ist ja offensichtlich, aber ich finde diese Mischung, dass man auch ein emotionales Angebot machen kann, wenn man das sehen will, und ein trotzdem sich immer wieder selber ernst nimmt in der Rolle des Regierungschefs der verdammt größten Wirtschaft Europas in dieser Zeit, in der wir leben. Da kannst du nicht solche flapsigen Sprüche klopfen über Zahnärzte und so. Egal, da muss man vielleicht auch auf mehr Emotionalität verzichten. Übrigens nicht nur einfach, weil das richtig ist, sondern weil das dann auch bis zum September, bis zum Wahltag ja auch durchaus, die Krisen werden ja nicht weniger, durchaus auch ein Merkmal sein kann, wo dann andere sagen, die Auswahl fällt mir jetzt schwer, ich habe da irgendwie 8 Parteien zur Wahl, dann nehme ich den, von dem ich wenigstens das Gefühl habe, dass es nicht einer, der morgens die Zeitung liest und dann die Nerven verliert, sondern der ist wirklich immer rational, immer objektiv. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, das ist ein bisschen dröge, dieser Vorwurf kommt ja immer bei ihm, aber du kannst sicher sein, der wird nicht spontan irgendwie die Karre in den Dreck fahren.
das ist das Markus Lanz mal gesagt hat, wenn du Olaf Scholz, deswegen will ich kein Scholz-Fan ist, wenn du Olaf Scholz nachts anrufst, dann weißt du, das Land ist in guten Händen. So.
Genau.
Trotzdem muss doch die SPD-Fraktion, muss es doch wurmen, wie es die FDP wurmt und die Grünen wurmt, dass all die Dinge, die ja auch funktioniert haben in diesen 3,5 Jahren. Also heute Morgen habe ich gerade gehört, der Anteil für erneuerbare Energien in Deutschland ist wieder um 4% gestiegen im Vergleich zu den ersten 3 Quartalen 2023. Ja. Jetzt auf immerhin 56%.
Dann kann Nachdem man, es ja davor auch gestiegen
auch ist.
Also
wir sind auf einem ganz guten Weg. So. Und da muss man sagen, wir haben die Inflation, Sie haben es gerade angesprochen, ist jetzt noch, da ist jetzt eine 1 vorm Komma. Ja. Ne? So. Und es gibt viele, viele Dinge, die auch funktioniert haben. Karl Lauterbach hat hier seine Krankenhausreform vorgestellt. Da kann man sagen, okay, die ist noch nicht umgesetzt. Aber wenn die umgesetzt wird, ist es wahrscheinlich wirklich ein Quantensprung. Wir haben das Deutschland-Ticket. Also es sind viele Dinge, die auch funktioniert haben. Gesprochen wird aber nur wirklich ausschließlich über das, was nicht funktioniert hat. Und da muss man sich doch als Ampel fragen, wie kann das sein? Oder sind die Menschen in der Wahrnehmung, was haben wir da, wieso dringen wir, es ist so, als wenn du Bundesliga-Trainer bist und die Leute sprechen wirklich nur über die Spiele, die du verloren hast und nie über die du gewonnen hast.
Also nee, dann machen wir kurz den Fußballvergleich, genau. Wobei der wirklich
auch schwierig ist. Fußballvergleiche sind immer schwierig,
bitte immer Entschuldigung. Schwierig. So, aber ich will meinen Punkt machen, deswegen greife ich das auf. Nee, das ist nicht so, wie das mal gewonnen und mal verloren wird und es wird über die verlorenen Spiele. Nein, das ist die deutsche Nationalmannschaft, die es irgendwie schafft ins Halbfinale, durch glückliche Siege, schlecht gespielt und das ganze Land freut sich nicht darüber, dass sie gewonnen haben und im Halbfinale, sondern dass das nicht schön war. Mhm. Dass sie den Gegner nicht an die Wand gespielt hat, dass da kein kreatives Offensivspiel war. Mhm. Das ist der Vergleich. So, und das kann man ja, dieser Meinung kann man ja als Fußballfan sein. Mir ist es nicht so wichtig, ob wir Weltmeister werden. Ich will nur ein schönes Spiel sehen. Ich habe den Eindruck, dass es doch relevant ist für viele, ob wir Weltmeister werden oder nicht. Oder aufsteigen. Oder nicht? Schwieriges Thema. So, und wenn Sie sich entscheiden wollen zwischen den beiden, ich meine, ich komme jetzt hierher, um über die USA zu reden, dann kommt die Ampelfrage, weil das natürlich die ganze Zeit im Raum steht. Das ist ja klar. So, und es sind komplizierte Abläufe. Es sind sehr komplizierte Abläufe. Sie haben das Verhältnis zwischen Regierung, die einen Koalitionsvertrag umsetzen sollen, der mehr oder weniger mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sehr früh in der Koalition irgendwie sehr, sehr unter Druck geraten. Sagen wir uns mal vorsichtig vor. Obwohl, da ist was verabredet worden, ja. Rentenpaket ist verabredet worden und so weiter. Aber trotzdem sind da Sachen passiert, die das alles durcheinander schmeißen. Dann hast du noch Karlsruhe, das eine Entscheidung trifft. Schwierigste haushalterische Verteilungsfragen, wirklich schwierige. Und eine Dreierkonstellation, die wirklich wirklich Ich bin ja Mitglied des Haushaltsausschusses. Das ist ja schwer zu vermitteln, was für einen Unterschied 2 oder 3 bedeutet in so einer Situation. Und es ist einfach eine völlig andere Sportart. Es ist einfach eine andere Welt. Und ich habe das Gefühl, dass viele draußen, Journalistinnen und Journalisten, Wählerinnen und Wähler, auch die Mitglieder der Parteien, die öffentlich nicht so richtig erkennen, dass wir in politisch einer anderen Zeit leben. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es 3 Fraktionen
gibt in der Region. Weil man sich halt noch nicht dran gewöhnt hat, weil es neu ist. Ne? Also das wird in 10 Jahren vielleicht anders sein, wenn das dann Normalität ist.
Kann man sich gucken, können Sie ja mit den Kollegen und Kollegen in Skandinavien reden, die ja schon viel längere Erfahrung haben. Minderheitsregierung, irgendwie 12 Parteien im Parlament. Aber wir sind das nicht gewohnt. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir wirklich eine sehr, sehr komplizierte Agenda hatten. Diese Agenda, wir wollen klimaneutral werden. Ich meine, das Wort Transformation kann ja keiner mehr hören. Aber wollen wir das einmal auseinandernehmen, was das bedeutet de facto? Das bedeutet sehr viel Veränderung für ganz viele Menschen, Industrien und Gewerben.
So, in relativ kurzer Zeit.
Bei der Gebäudeenergiesanierung vor dem Sommer letzten Jahres, da haben das ja immer alle gemerkt, die das selber angeht. Aber wir hatten da vorher schon Entscheidungen, was Dekarbonisierung der Stahlproduktion angeht. Dieses ganze Zusammenspiel mit der Europäischen Union, was Wettbewerb angeht, ist einfach super kompliziert. Und, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir das die letzten 20, 30, 40 Jahre nicht angepackt haben, wird es komplizierter durch den Zeitdruck, der entsteht. Man hätte das ja, wenn man 1975 die Entscheidung getroffen hätte, ne? Dann wäre das ja über einen langen Zeitraum gesorgt. Jetzt ist es wirklich kompliziert. So, das heißt, das, was da operativ, übrigens auch schon ohne Krieg in der Ukraine kompliziert gewesen wäre, und ohne einen Energienotstand, wo du 55% der Gasimporte, der günstigsten Gasimporte der Welt, das war ja das russische Gas, ersetzen musst, das ist schon ein bisschen komplizierter. So. Also erstens, die Aufgabe selber ist gar nicht so leicht.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Aber ich hätte persönlich, das ist meine Meinung, weil das so ist, diese ganzen Gründe hätte ich, und das habe ich auch immer getan, andere auch angemahnt, deswegen muss man in der die Kommunikationsdisziplin muss deshalb besonders hoch sein.
Absolut.
Und das ist nicht gelungen. Und das hat fatale Folgen, nicht nur, weil Sie das beobachten, wie andere ihrer Berufsgruppe auch, sondern was ein sehr, sehr großer, ein sehr, sehr hoher Preis für diese Vielstimmigkeit ist, dass mir Menschen auf dem Wochenmarkt in Neugraben sagen, die können gar nicht argumentieren, die verfolgen eine Gesetzesvorlage nicht so im Detail, dass sie sagen können, Mensch, da hat sich die SPD aber weniger durchgesetzt als die FDP oder die Grünen, sondern die sagen, ich habe den Eindruck, ihr beschäftigt euch nur mit euch selbst und nicht mit dem Problem, die ich habe. Da geht es gar nicht darum, ob es die richtige oder falsche Entscheidung ist, sondern das ist so eine Distanz im Sinne von, sag mal, kümmert ihr euch überhaupt ums Land? Der Eindruck ist völlig falsch, inhaltlich, völlig, völlig unzutreffend, weil das Gegenteil ist der Fall. Man kämpft um jeden Millimeter, was für Auswirkungen es auf das Land hat. Ja? Ob sie 30% Zuzahlung für eine Wärmepumpe bekommen oder 70%, wenn ihr Einkommen unter einem bestimmten, da geht es nur darum, was die Menschen betrifft. Aber angekommen ist eben bei vielen das andere. Und das ist natürlich, das sehen wir ja an den Zustimmungswerten für die Ampel generell, das ist, I'm not amused, das ist ganz, ganz schlecht. Und das ist auch leider eins der Markenzeichen dieser Ampel gewesen. Ein Markenzeichen ist, dass wir Probleme angepackt haben, die Jahrzehnte nicht angepackt wurden und den Mut gehabt haben, das zu machen. Und das andere Markenzeichen ist diese Vielstimmigkeit, die zu Verdruss führt, gar nicht wegen der inhaltlichen Entscheidung.
Ja, Sie haben es ja gut auf den Punkt gebracht, dass die Leute sagen, irgendwie kümmert euch um mich und kümmert euch nicht um euch. Sie haben auch zu Recht gesagt, ich habe Sie eigentlich eingeladen wegen der amerikanischen Wahl. Nun sind wir fast am Ende. Trotzdem müssen Sie noch einmal Ihre Einschätzung sagen. Aus deutscher Sicht, gibt es da sowas, wo man sagt, wenn Kamala Harris kommt, dann haben wir deutlich weniger Probleme, als wenn Donald Trump kommt?
Ja, absolut. Ja, wir sind nicht neutral. Wir wünschen uns Kamala Harris. Es gibt ja Leute, die sagen was anderes. Das ist totaler Quatsch. Es ist besser für Deutschland, für Europa, für den größten Teile der Welt ist es besser, wenn Kamala Harris Präsidentin wird. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das mächtigste und einflussreichste Land der Welt. Es ist absolut entscheidend, ob im Weißen Haus eine Person sitzt, die an internationale Zusammenarbeit glaubt, die an Kooperation glaubt, die an Bündnisse glaubt, ein Stück weit natürlich auch sehr viel an eigene Interessen, aber auch ein Stück weit an Prinzipien und Werte orientiert ist und nicht ein Immobilienmakler aus Manhattan, der eigentlich nur guckt, wo kann er seinen eigenen Vorteil rausziehen und eigentlich sich darüber freut, wenn der Rest der Welt sich in kleine Einzelteile zerlegt, kleine sich bewegende Teile, wo man vielleicht noch ein Geschäft hier und da machen kann, weil man eine bessere Verhandlungsposition hat als große Vereinigten Staaten. Es ist für alle besser, wenn Trump nicht Präsident wird. Das ist so evident. Ich sage das sehr, sehr eindeutig und merke dabei, es kann eben sein, dass er es wieder wird. Ja? Und das wird dann für uns alle sehr, sehr, das wird viel unangenehmer als alle anderen Entwicklungen auf der Welt, die es sonst gibt.
Hoffen, wir sind alle gespannt. Der 5. November, ein besonderer Tag, auch weil ich Geburtstag habe an dem Tag. Da freue ich mich. Im Uwe Seele hatte da auch Geburtstag. Also wir steuern auf den 5. November zu. Lieber Herr Hagverdi, vielen Dank. Es hat große Spaß gemacht, dass Sie hier waren. Sie sind herzlich wieder eingeladen, wenn vielleicht nach der Wahl, dass wir nochmal drüber sprechen. Nächste Woche ist in diesem Podcast auch eine sehr meinungsfreudige, auch, glaube ich, streitlustige Kollegin da, die ehemalige Chefredakteurin der Taz, die ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Bascha Mika, da freue ich mich sehr drauf. Und kleiner Spoiler, die Woche danach habe ich, wenn alles gut läuft, drückt mir die Daumen den ukrainischen Botschafter hier. Und dann können wir auch mal wieder tatsächlich über das Thema sprechen, was manchmal bei all diesen internen Dingen fast unterzugehen droht. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.